SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute live. Mit Katja Heinen.
SWR 1, Leute, live aus dem Bootshaus Mainz. An diesem Wochenende feiert das Unterhaus, eines der Flaggschiffe des deutschen Kabaretts, sein 50-jähriges Jubiläum. Und wir machen aus diesem Anlass eine Leute-Live-Sendung mit einem Mann, der dem Unterhaus viel verdankt. Dort durfte er 1996 seine ersten Schritte auf einer kabarettistischen Kleinkunstbühne gehen. Und dort erhielt er im letzten Jahr den begehrten Deutschen Kleinkunstpreis. Herzlich willkommen, Christoph Sieber.
Morgen.
Herr Sieber, unser Publikum ist bestens gelaunt und ist heute Morgen extra früh aufgestanden, um Sie zu erleben. Ich finde, es zählt mindestens doppelt so viel, wie wenn sich die Leute abends in Schale schmeißen, um ins Kabarett zu kommen, oder?
Absolut, beides zählt, rechne ich den Leuten hoch an, aber es gibt ja auch Schnittchen umsonst und da steht man gerne mal auf, denke ich.
Ich glaube, das Mainzer Publikum ist was Besonderes. Wenn man so viel unterwegs ist wie Sie, dann lernt man das, glaube ich, auch zu schätzen. Zumindest habe ich diesen schönen O-Ton von Ihnen gefunden.
Was Sie sonst im Kabarett erleben, das wollen Sie gar nicht wissen. Bad Wildungen hatte ich neulich wieder. Da sitzen die an runden Tischen vor mir, die Hälfte mit dem Rücken zu mir. Haben Sie nicht einmal umgedreht? Wirklich den ganzen Abend gegen eine schwarze Wand geguckt, haben Sie gefragt, ich höre Stimmen. Wo kommen Sie her? Der Erste pennt nach 20 Minuten weg, was ich erst merke, als er mit der Stirn ins Mettbrötchen knallt. Ja, Mitte des zweiten Teils beginne ich mich zu beeilen, weil ich möchte, dass alle lebend das Ende der Veranstaltung noch erreichen. Ruft einer von hinten, wann kommen die Flippers?
Also, versprochen, Flippers gibt's heute nicht. Ins Mettbrötchen knallt hoffentlich auch keiner. Und in den nächsten zwei Stunden wird hoffentlich auch keiner einschlafen. Wir tun zumindest unseres Möglichstes dafür. Der Ton war ja schon ein wenig älter, wenn auch nicht ganz so alt wie die Flippers. Solche Veranstaltungen, wo man kaum eine Chance hat, das Publikum zu erreichen, erleben Sie heute vermutlich nach 19 Jahren auf der Kabarettbühne nicht mehr, oder?
Nein, das ist natürlich weniger geworden. Aber das Publikum will natürlich trotzdem jeden Abend erobert werden, das muss man auch sagen. Also das gibt schon so Abende, wo die Leute auch erstmal da sitzen und sagen, ah, jetzt hat er einen deutschen Kleinkunstpreis, jetzt warte ich erstmal ab 10 Minuten, ne? Und guck mal, was er so zu bieten hat. Und dann muss man das sich für sich erspielen und muss die sich auch ein bisschen weichklopfen und man muss auch auf eine Ebene kommen. Es ist ja ein Wechselspiel jeden Abend. Also das ist ja das Tolle an so einem Live-Abend auch, im Gegensatz zum Fernsehen, wo ich ja mit den Leuten vor der Glotze nichts zu tun habe, weil ich die nicht mitkriege. Aber im Live-Publikum, das ist ja ein Austausch. Und wenn das dann stimmt, dann ist es toll. Und dann gibt's so Abende, ich möchte jetzt nicht Bad Wildung nochmal erwähnen, aber da gibt's so Abende, wo du halt denkst, ja, da wäre ich auch besser daheim geblieben. Aber
was war der schlimmste Auftritt, an den Sie sich erinnern können?
Ach, es gibt wahnsinnig viele schöne Erlebnisse und es gibt auch ein paar, wo es, aber es ist ja schon so, dass man sich dann auch die Mühe gibt oder da kämpfe ich dann auch. Also es ist dann schon so, dass ich sage, euch kriege ich auch noch. Ja? Und ihr könnt auch da auf stur stellen heute Abend, aber und dann nach einer halben Stunde fangen die ersten an und Mitte, zweiter Teil können sie dann nicht mehr. Und dann sagen sie, komm, wir geben Ofen, wir lachen. Ja, und dann am Ende, es ist auch manchmal gibt's so Abende, zum Beispiel früher im Osten war das auch so, man hat immer gesagt, gibt's zwischen Ost und West Unterschiede. Im Osten gab es ganz ein sehr kulturinteressiertes und ein Publikum, was ungeheuren Respekt vor der Kultur auch hatte. Das hatten die über Jahre auch eingeimpft bekommen oder haben sich auch, Kabarett hatte ja auch ist wirklich noch eine ganz andere Funktion damals im Sozialismus und da haben die überhaupt nicht reagiert, 2 Stunden lang. Das war mein erster Auftritt und ich dachte, mein Gott, hier passiert ja gar nichts, was ist los, ich sterbe. Und die sterben mit, wir verstehen uns nicht. Ja? Und nach 2 Stunden rasten die komplett aus, weil die 2 Stunden wirklich jedes Detail mitkriegen wollten. Ne? Und manchmal sind dann so Abende, wo die Leute von Anfang an so sind dann auch schwieriger, weil die ganz feinen Töne verloren gehen.
Also einer der schönsten Augenblicke für Sie war vermutlich, als Sie im letzten Jahr den Deutschen Kleinkunstpreis überreicht bekam. Das ist ja quasi nach wie vor die bedeutendste Auszeichnung in Sachen Kabarett. Was haben Sie gedacht, als Sie den in den Händen hielten?
Ja, wo ist das Buffet? Ich bin Schwabe, wenn es was umsonst gibt, ja, dann sollte man zulangen. Es ist so eine Preisverleihung, ist immer hin und her. Auf der einen Seite ist so ein Abend, wie man ihn ganz normal hat, ist eigentlich das Allerschönste. So eine Preisverleihung, da steht man immer unter dem Druck und dann kommt der Volker Pispers noch und moderiert und die Kollegen sind da und die Presse ist da und das Fernsehen und das ist wahnsinnig anstrengend auch. Also man ist da aufgeregt und man hat mittags noch eine Probe, eine öffentliche und man ist da in einem Dauerstress und eigentlich so ein schöner Kleinkunstabend, wo man wohin fährt, womöglich aufs Land in so einer Turnhalle und die Leute sitzen da und warten drauf und das ist eigentlich das Allerschönste, was man haben kann. Das sage ich ganz ehrlich. Also wenn ich da unterwegs bin, das ist für mich das Glück schlechthin.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Hoffnungslos optimistisch, so heißt sein aktuelles Programm. Und da findet sich zum Beispiel diese Betrachtung über die Vorteile moderner Technik im Haushalt.
Das wird auch bald kommen. Smart Home, die Geräte im Haushalt kommunizieren miteinander. Der Kühlschrank redet mit dem Herd. Und ich frage mich, was haben die beiden sich zu sagen? Ich weiß es nicht, ich will das auch gar nicht wissen. Ja, du nimmst morgens die letzte Milch aus dem Kühlschrank, dann meldet der Kühlschrank an die Haustür Milch mitbringen. Und wenn du morgens aus der Haustür rausgehst, dann ist so ein Display und da steht dann Milch mitbringen. Und wenn du abends nach Hause kommst und hast keine Milch dabei, dann lässt die Tür dich nicht mehr rein. Das ist die Zukunft. Ja, natürlich. Ja, oder der Kühlschrank schickt direkt die Haustür zum Einkaufen. Das kann nicht auch passieren. Da stehen 20 Haustüren bei Rewe an der Kasse und kaufen Milch, während zu Hause Einbrecher den Kühlschrank mitnehmen. Ja, oder? Es ist alles verrückt.
Herr Sieber, wie kommen Sie auf solche Ideen?
Ach, ja.
Also sind Sie so komplett technisiert zu Hause?
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin gerade von meinem Mobilfunkanbieter angefragt worden, ob ich denn nicht endlich mal ein Smartphone haben wollte. Und ich habe gesagt, nö, brauche ich nicht. Ich habe ein einfaches Handy, mit dem kann ich telefonieren. Und das reicht mir komplett. Also ich brauche nicht Internet und nichts. Das interessiert mich überhaupt nicht.
Die hat Sie wahrscheinlich gefragt, ob Sie sich im Museum ausstellen lassen oder so.
Ja, also schon so ein bisschen, Sie brauchen überhaupt keine Flatrate, Megabyte und weiß ich was. Aber ich sage, nö, interessiert mich nicht. Hauptsache, ich kann telefonieren. Also das ist für die schon, nee, ich lese natürlich viel und ich kriege natürlich schon auch mit. Ich laufe ja mit offenen Augen durch die Welt und ich sehe natürlich die Leute, die mit dem Smartphone durch die Stadt laufen. Und ich erzähle das dann am Programm. Es gibt eine App, die warnt inzwischen vor Straßenlaternen. Ja, weil die Leute sonst dagegen, und das habe ich nicht erfunden, falls Sie jetzt denken, das hat er erfunden. Das ist wirklich wahr, sonst rennen die Leute dagegen. Ja, so weit sind wir inzwischen. Ne? Und das sehe ich natürlich alles und das streibe ich natürlich ein bisschen auf die Spitze, um den Menschen im Prinzip vor Augen zu halten, wie blöd wir sind am Ende.
Ja, sorry, dass wir unserem Handy eher vertrauen als uns.
Ja, und dass man sich halt im Prinzip in so einer Parallelwelt bewegt, die man für die richtige Welt, es gibt ja dieses Second Life auch, also in dem sich viele bewegen und man glaubt, dass das die reale Welt ist, diese Online-Welt, in der sich Leute inzwischen auch Facebook, also was man inzwischen ja, wir haben jetzt ja die große Diskussion um Hasskommentare bei Facebook und im Internet überhaupt, da gibt's Leute, die leben da in diesem Internet und hauen ihren Hass raus und man muss immer sagen, aber die reale Welt, Leute, das ist die richtige und das ist die und da müssen wir dabei bleiben und das ist die, der Mensch ist ein soziales Wesen. Das erzähle ich immer gerne. Am Ende ist ein soziales Wesen und kein Smartphone.
Jetzt machen Sie solche Alltagsbeobachtungen, sammeln die und wie geht es dann weiter? Wie entwickeln Sie die Ideen weiter zum Kabarett?
Na, es wird halt erstmal wahnsinnig viel gesammelt. Also es gibt dann ordnerweise mit Papier, also auch da Papier. Also es ist nicht im Computer oder im Laptop, sondern das sind wirklich noch Papierstapel, die ich dann auf dem Schreibtisch liegen habe. Und die sammle ich an. Das sind auch Presseartikel oder mal einen Satz, den ich irgendwo gelesen habe, den ich aufschreibe. Und dann ist das ein Riesenhaufen Ding. Und dann geht die ganze Arbeit los. Dann wird das gesichtet. Dann wird geguckt, was hängt mit wem zusammen. Wo kann ich Querverweise machen? Dann fängst du an, diese Ideen mal ins Laptop tatsächlich reinzutippen. Dann hast du immer noch, also so eine Nummer ist, wenn man eine 3-Minuten-Nummer nimmt etwa, dann sind das etwa 2 Seiten und die ist 20 Seiten noch. Ja, die ist 20 Seiten und dann fängst du von diesen 20 Seiten auf 10 Seiten, dann reduzierst du auf 5 Seiten und irgendwann hast du die 2 Seiten und dann weißt du genau, okay, jetzt ist jeder Satz steht für eine Seite von vorher, aber ich muss diese ganze Seite nicht erzählen den Leuten, weil dieser eine Satz sagt genug. Ja. Und das halt, im Prinzip heißt das nichts anderes, dass ich filter, bis ich eine Essenz habe.
An wem testen Sie das zuerst aus?
Eigentlich an niemanden. Viele denken, dass ich das zu Hause meiner Frau erzähle. Dann wären wir wahrscheinlich schon längst geschieden, vermute ich mal. Weil die dann 20 Seiten sich anhören müsste, von denen 18 zu viel sind. Ja. Und wir kämen zu nichts anderem. Nee, es ist so, dass ich das vor mich hinspreche dann auch irgendwann mal. Ich laufe dann im Büro auf und ab oder gehe spazieren und erzähle das. Und dann denke ich, den Satz könntest du auch noch weglassen. Der ist überflüssig. Und so erzähle ich das dann und irgendwann habe ich die 3 Minuten dann zusammen oder 4 und dann teste ich das wirklich vor Publikum.
Jetzt haben Sie ja noch mit Ihrem Kollegen Tobias Mann die Sendung Mann Sieber im ZDF, die Gags, die Sie da entwickeln. Läuft das alles in der Woche vor der Sendung ab oder haben Sie da mehr Zeit für?
Das meiste läuft in der Woche vorher natürlich, weil wir sind ja tagesaktuell und wir versuchen tagesaktuell zu sein und da musst du in der Woche vorher, da hab ich mir freigenommen inzwischen, ich spiele da halt nicht mehr live, ich sitze dann da wirklich im Büro und gucke einfach, was ist los, was kann man verwenden, was muss gesagt werden auch, aber wir haben ja auch Einspieler, und jetzt ist in 14 Tagen die Sendung, am 16.02. wird die ausgestrahlt, am 15. zeichnen wir auf und das heißt, wir machen jetzt Dienstag und Mittwoch die Einspieler. Das heißt, die müssen wir drehen, die müssen noch geschnitten werden, da muss noch vielleicht Musik drunter gelegt werden, da muss vielleicht noch ein O-Ton drüber und deshalb braucht das 2 Wochen noch, da ist noch auch in Köln, der Kölner Karneval dazwischen, da arbeitet auch keiner. Und deshalb ist das so früh und die haben wir jetzt geschrieben schon. Also habe ich jetzt letzte Woche dran gesessen und habe mir überlegt, was könnte man machen, was ist wichtig, was muss gesagt werden und da, ich will noch nicht zu viel verraten, aber
es wird gut.
Es wird lustig, okay. Wahnsinnig.
Lassen wir uns überraschen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie sind quasi ein direkter Nachfolger von Hans-Dieter Hüsch. Der war der Erste, der den Deutschen Kleinkunstpreis im Unterhaus verliehen bekam. Noch heute läutet die Glocke, die Hans-Dieter Hüsch dem Unterhaus geschenkt hat zu Auftritten. Ist der ein Vorbild für Sie?
Ach, das kann man so nicht sagen. Ich habe den Hans-Dieter sehr geschätzt. Ich habe ihn ja auf der Bühne gar nicht mehr richtig erlebt. Ist zu früh verstorben. Deshalb kann ich das gar nicht sagen als Vorbild, weil letztendlich ich künstlerisch haben mich natürlich mehrere beeinflusst, da haben mich viele beeinflusst, aber was mich halt am meisten beeindruckt hat bei Kollegen waren, wenn sie halt auch eine menschliche Ebene hatten und wenn sie privat halt auch nette Menschen waren. Und es gibt auf der Tour wie im alltäglichen Leben auch ein paar dabei, wo man sagt, ach, mit denen muss ich nicht ein Bier trinken und es gibt ganz herzliche Typen dabei, wo man einfach froh ist, dass es die auch auf der Tour gibt oder gegeben hat, wie den Volker Pispers zum Beispiel, wo man einfach sagen muss, es gibt kaum auf der Tour jemanden, der einfach ein herzlicherer Mensch ist als der Volker und der also der bodenständigste überhaupt von allen ist, der da mit diesen, also ich werde das nie vergessen, wie ich ein Jahr vor der Preisverleihung war ich schon eingeladen beim Unterhaus bei der Kleinkunstpreisverleihung und wie der Volker in seinem Pulli da raus ist zum Warm-up. Meine Frau sitzt neben mir und sagt noch, ah, der zieht sich bestimmt nachher noch um. Und die Birkenstock aus und nee, in der Sendung 3 sagt, der Volker kommt in seinem Pulli und den Birkenstock-Sandalen raus, weißt du. Das ist sowas, wo ich sage.
Das ist authentisch, ne?
Das ist authentisch und aber das, ja, er schert sich da auch nicht drum, einfach. Also es interessiert ihn nicht, ihn interessieren andere Dinge und das ist toll, wenn man so jemanden kennenlernen durfte.
Sie sind politischer Kabarettist. Die Frage, was darf Satire? Das ist ja eine Frage, die sich nach Charlie Hebdo viele gestellt haben. Sie sagen, die Frage an sich ist schon falsch. Warum?
Naja, weil für mich dann schon eine Schere im Kopf stattfindet, dass man überhaupt sich fragt, wie weit darf die Meinungsfreiheit überhaupt gehen? Ne? Und ich glaube, das ist ein Recht, was wir uns in diesem Land auch sehr erkämpft haben, dass wir uns frei äußern dürfen. Ne? Und dass man erstmal alles sagen darf. Und ich finde, es gibt natürlich Grenzen, das ist dann natürlich, aber das ist der Anstand, der ganz normale menschliche Anstand, der sich gehört, auch in der Satire natürlich, dass man, habe ich nie gemacht, dass ich irgendjemand persönlich beleidigt habe, warum auch? Also ich kenne den Menschen ja meist gar nicht, ich beurteile den ja auch nur nach dem, was er macht, aber seine Handlung kann ich kritisieren und die muss ich kritisieren und deshalb muss die Frage nicht, was darf Satire, sondern was muss Satire? Und Satire muss halt alles dürfen, weil das ist ein Recht, was wir uns erkämpft haben.
Dann hören wir mal uns an, was Sie zu den Folgen von Paris beziehungsweise den Reaktionen der Politiker in Ihrem aktuellen Programm sagen.
Wie auf die Terroranschläge in Paris reagieren, das ist die große Frage, die uns alle beschäftigt. Und Marine Le Pen hat ja gleich gesagt, Todesstrafe für Selbstmordattentäter. Auf die Idee musst du erst mal kommen. Ne? Das musst du. Ja, und die CSU hat ja gerade Klausurtagung in Wildbad Kreuthen. Die haben gleich gesagt, ja, wir brauchen jetzt die Vorratsdatenspeicherung. Und dann kam einer um die Ecke und hat gesagt, ja, Vorratsdatenspeicherung, das gibt's in Frankreich schon sehr lange, hat nichts genutzt. Und dann hat die CSU gesagt, dass es nichts nutzt, ist noch kein Grund für uns, es nicht zu fordern. Das ist das Prinzip unserer Politik. Ja? Es hat mich gewundert, dass in der CSU niemand die Erhöhung der Maut für Ausländer gefordert hat. Ja? Doch, dass es für die Terroristen sich nicht mehr lohnt, zum Angriffsort zu fahren am Ende. Ja? Da ist noch keiner drauf gekommen. Sehen Sie, aber hier, also der Beste ist ja Thomas de Maizière. Hier, der hat ja gesagt, er will gewaltbereiten Dschihadisten den Personalausweis entziehen. Und habe gesagt, das ist eine super Lösung, oder? Ich meine, sind wir doch mal ehrlich, ohne Personalausweis ist doch ein Selbstmordattentat im Prinzip überhaupt nicht mehr möglich. Wie willst du das ohne Perso machen jetzt mal, Leute, oder? Ich meine, da wird die Zuteilung der 72 Jungfrauen im Himmel überhaupt nicht möglich sein. Ohne Personalausweis, ja?
Ja, da ist was dran. Gut, dass es mal jemand erkannt hat, ne? Hier steht ganz klar die Reaktion unserer Politiker im Zentrum, beziehungsweise die Hilflosigkeit, die sich da bietet. Klar ist, über Politiker darf man Witze machen, muss man als Satiriker auch tun, die ihnen manchmal auch leid?
Ach, leid nicht. Also ich meine, die machen den Job ja gerne. Das muss man ja sagen. Also Macht ist ja was viele sehr geil finden, jetzt um so ein neudeutsches Wort zu benutzen. Ne? Also das ist deshalb, man fragt sich das ja immer. Also jetzt auch die Merkel, denke ich mir, warum tut sie sich das an? Ne? Diese ganze Kritik und das will sie jetzt da irgendwie durchstehen und so. Aber ich würde doch morgens aufstehen und sagen, Leute, komm, ihr könnt mich mal. Ja, ich mache mit meinem Mann jetzt ein schönes Leben irgendwie. Ich gehe noch 10 Jahre, Langlauf in der Schweiz. Ne? So könnte man ja auch, aber nein, Macht ist was Tolles, glaube ich. Also es gibt Leute, die einfach so Spaß an Macht haben und die das toll finden, die sich daran auch wirklich, glaube ich, ja, aufgeilen, also um nochmal dieses Wort zu benutzen. Deshalb habe ich da kein Mitleid. Aber letztendlich, was natürlich da mitspielt, ist natürlich, was ich sehe, ist die Hilflosigkeit auch der Politik. Jetzt gerade bei der Flüchtlingsfrage erleben wir das und das müssen wir aber auch als Gesellschaft auch mal aushalten müssen. Wir müssen eigentlich uns sagen, diese Gesellschaft ist stark genug, dass es sowas auch mal aushält. Auch so eine Unsicherheit mal. Im Programm sage ich oft, der Deutsche fährt jetzt im Hausmeistermodus. Der Hausmeistermodus haben wir nicht, wollen wir nicht, fangen wir uns gar nicht erst an. Wenn wir eine Umfrage in Deutschland machen würden, wollen Sie Zukunft, würden 80% sagen, ah nee, wir verzichten. Ja, ist uns zu unsicher, wer weiß, was kommt, wir lassen's. Ja, so, und das ist das, wir müssen uns auch wieder zukunftsfähig machen. Wir haben jetzt sehr lange auf unserem Status quo beharrt und bräsig da drin gesessen, haben uns wohlgefühlt und jetzt müssen wir halt sagen, so Zukunft heißt halt, wir müssen uns vielleicht auch ändern.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Ein Ausschnitt aus Refugees Welcome war das. Fröhliche Melodie, bittere Wahrheit. Wie oft, Herr Sieber, wurden Sie danach auf der Straße mit Pfefferspray attackiert?
Nein, eigentlich weniger. Also weil die wahren Täter doch Schreibtischtäter sind zum großen Teil. Das sind Leute, die dann E-Mails schreiben oder bei Facebook Kommentare absenden. Und
reagieren Sie darauf eigentlich?
Ich habe versucht, mit manchen zu diskutieren und es ist aber leider ein Diskurs überhaupt nicht möglich. Es findet da eine, ja, also es, man will überhaupt Argumente überhaupt nicht hören. Also es geht da gar nicht überhaupt um Argumente oder um sich austauschen, sondern es geht darum, man will jemanden wirklich beleidigen und man hat eine bestimmte Meinung, ein Weltbild und alles, was nicht in dieses Weltbild passt, das wird ausgeklammert. Und deshalb wird man da wahnsinnig beleidigt. Also das geht bis zum Morddrohung und weiß ich was alles. Also da ist alles dabei, was es an Möglichkeiten gibt. Und das ist schon eine Verrohung der Sprache auch im Internet. Und das hat jemand, Sascha Lobo hat das sehr schön gesagt, dass das Internet in der Pubertät steckt. Jetzt haben sich's alle für sich erobert sozusagen. Und das Internet muss jetzt auch lernen, aus dieser Pubertät wieder rauszukommen, erwachsen zu werden und zu sagen, wir müssen nicht jeden ernst nehmen. Und das versuche ich dann auch. Ich sage, nicht jeder, der da rumpöbelt, muss ich ernst nehmen.
Sie selbst haben das Internet auch genutzt, um nach den Anschlägen von Köln, 2 Wochen danach, auf YouTube ein 10-minütiges Video zu veröffentlichen. Sie haben Vorfälle zu den Stellung zu den Vorfällen in Köln bezogen, sind ja selber Wahlkölner. Was hat Sie dazu gebracht, sich 12 Tage danach so ausführlich dazu zu äußern?
Naja, also das Erste war ja, viele werden fragen, warum erst 12 Tage danach? Das war ja das Erste, was ich gesagt habe, weil ich einfach auch 12 Tage brauchte, um das zu verdauen. Und vor allem auch, um mich zu informieren. Also weil ich glaube, es geht erstmal darum, dass man nicht ganz schnell eine Meinung rauspowert und erstmal sagt, so ist es und die Nordafrikaner, das sind die allerletzten und sondern dass man differenziert auch anfängt, wieder zu die Sachen zu betrachten und dass man beide Seiten sieht und dass man auf der einen Seite sagt, diese Vorfälle, so wie sie stattgefunden haben, sind eine Katastrophe und das ist ein absoluter Tabubruch, das ist keine Frage. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, warum sind so viele junge Männer in diesem Land frustriert? Warum sind sie das? Auch diese Frage muss gestellt werden. Und das sind immer die Fragen, die wir alle ausklammern und die wir gar nicht mehr hören wollen. Wo wir immer sagen, dann heißt es immer sofort, das relativiert wieder die Vorfälle. Und nee, wir müssen diskutieren. Wir müssen auch über Sexismus in dieser Gesellschaft diskutieren. Wir tun so, als wären Frauen in dieser Gesellschaft gleichberechtigt. Das ist Quatsch. Das stimmt einfach nicht. Ich sage, wir haben die Frauenquote und da heißt, die Frauen sollen immer zufrieden sein und jeder nimmt seine Frau in den Arm und zeigt die alle schwarz und sagt, so willst du doch auch nicht werden. Ja? so eine Blauter da, so eine die ständig in die Mikrofon und die unattraktiv und ja, du bleibst das schöne, brave Blondinchen. Und ich sage, wir haben Sexismus in dieser Gesellschaft. Ich sage, wenn wir Gleichheit hätten, dann würden Frauen und Männer für die gleiche Arbeit in diesem Land das Gleiche verdienen. Nicht mal das haben wir geschafft. Ja. So eine ganz einfache Sache. Oder dass zum Beispiel Kita-Mitarbeiterinnen nicht streiken müssten, damit sie gerecht bezahlt werden. Auch das ist so eine Frage, die gestellt werden muss. Und diese Diskussion, die können wir gerne führen. Und die wollte ich anregen.
Mhm. Was hat sie denn an den Reaktionen in der Öffentlichkeit und in den Medien nach den Vorfällen von Köln so gestört, dass sie gesagt haben, so, jetzt möchte ich auch noch was dazu sagen?
Naja, halt diese vorschnellen Schlüsse halt immer. Und dass überhaupt kein Diskurs überhaupt stattfindet. Also, dass wir natürlich auch, es wird dann, was ich auch sage, ist, wir haben immer nur zwei Pole und wir bewegen uns nur zwischen diesen zwei Polen. Das eine sind linksversiffte Medien mit den Kabarettisten und die Schönwetterreder und die Gutmenschen, die alle die Realität nicht mehr sehen. Und auf der anderen Seite sind im Prinzip Nazis. Ja? Die sind bei Pegida und bei der AfD und das sind alles Leute, die mit denen man überhaupt nicht diskutieren. Und dazwischen gibt es ja scheinbar nichts mehr. Und das stimmt ja nicht. Also genau da dazwischen ist ja eigentlich das viel spannendere Feld, wo man sagt, ja, man muss auch mal klare Worte gegen die Nordafrikaner, die da zu tätig waren, auch finden und sagen, das waren Idioten mit Aszendent Arschloch, ja? Keine Frage. Ja, auch das muss man sagen und man ist trotzdem kein Nazi und auf der anderen Seite muss ich sagen, Integration muss aber trotzdem stattfinden. Wir haben ja keine andere Wahl und lasst uns das machen. Und Integration ist ja auch nicht eine Sache, die einseitig alle glauben, die müssen sich bei uns integrieren. Ja. Das stimmt nicht. Integration ist eine Sache, von der beide Seiten nur profitieren, wenn beide sich ein bisschen bewegen. Ja. Und dann sage ich den Satz, wir wollen unsere Art zu leben verteidigen. Das stimmt. Auf der anderen Seite müssen wir unsere Art zu leben auch ändern.
Inwiefern?
Wenn wir sie verteidigen wollen. Naja, unsere Art zu leben hat dazu geführt, dass Millionen Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Die sind ja nicht aus Spaß zu uns gekommen. Die hatten ja nicht Bock und sagten, ach, guck mal, bei uns ist es jetzt gerade irgendwie schon nicht schön Wetter. Ja, wir gucken mal, in Deutschland ist es ja immer Sonnenschein. Da haben wir ja bei der WM 2006 gesehen. Sondern das sind Leute, die aus einer Not hierher kommen. Und diese Region ist destabilisiert worden vom Westen. Und da haben wir mitgearbeitet daran. Natürlich, wir haben profitiert. Wir profitieren von Armut in der Welt. Und all das steht jetzt auf dem Spiel. Und wir müssen uns fragen, ob wir so weiterleben wollen. Auch mit dieser Ungerechtigkeit in der Welt, auch mit der Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Ich verbinde die immer. Ich sage, das ist beides genau das Gleiche, ob wir in der Welt die Unterschiede haben oder innerhalb der Gesellschaft. Wir müssen es schaffen, dass diese Pole wieder irgendwie ein bisschen zusammenkommen und es irgendwie gerechter zugeht. Und dass jeder auch in dieser Gesellschaft eine Chance hat für den Aufstieg. Das war mal den Leuten versprochen worden. Und daran glauben noch viele in dieser Gesellschaft, obwohl es nicht mehr so ist. Das wissen wir alle, eigentlich wissen wir es im Hinterkopf und das muss dann angesprochen werden und dann muss sagen, dafür kämpfe ich, dass diese Gesellschaft wieder lernt, allen gleiche Chancen wenigstens zu geben.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie sind am 19. Januar 1970 in württembergischen Balingen geboren, um 20.15 Uhr zur besten Sendezeit. Und Sie hatten eine schwere Kindheit. Sie waren nämlich der Sohn schwer erziehbarer Eltern, wie Sie mal gesagt haben. Ihr Vater war 40 Jahre lang Bürgermeister von Niedereschbach und zwar für die CDU. Wie viele politische Diskussionen gab es zu Hause am Küchentisch?
Eigentlich relativ wenige, das muss man sagen. Also weil damals, viele kennen das vielleicht von zu Hause. Der Vater war dort Oberhaupt und er war auch noch Bürgermeister und mein Vater hatte halt die Weisheit gefressen einfach. Der wusste, wo es lang geht, wie das funktioniert. Wenn ich gesagt habe, der Wald stirbt, dann hat mein Vater gesagt, bei uns im Dorf nicht. Ja? Der Förster hat es mir heute nochmal bestätigt, bei uns stirbt er nicht. Ja? Und dann bist du Ende der Diskussion, was willst du dann mit dem Vater diskutieren? Und da hat er mit dem Faust auf den Tisch gehauen und hat gesagt, solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, ja, wird hier nicht diskutiert, ja. Und so bin ich aufgewachsen und wahrscheinlich ist dann das Kabarett in mir entstanden irgendwann, wo ich dachte, ich muss das dann doch. Und ich bin auch wirklich am Anfang für die Grünen bei uns im Dorf aufgetreten, die damals nicht mal die Grünen hießen, weil das wäre in Baden-Württemberg undenkbar gewesen. Also weil die Grünen, das waren wirklich Ökos, das war für die Leute unwählbar. Deshalb muss die Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz, mussten die sich nennen. Dann, es waren zwar die Grünen, aber dann waren sie vielleicht ein bisschen wählbar.
Etwas milder ausgedrückt. Ich habe auf der Homepage der CDU Niedereschbach gefunden, dass die Junge Union in der Zeit, als Sie jung waren, sehr stark war und vorrangig aus engagierten Fußballspielern und Ministranten bestand. Ministrant waren Sie damals, glaube ich. Waren Sie auch Fußballspieler?
Ich war, ich bin ja Brillenträger und ich war Torwart und nachdem die Brille dreimal kaputt gegangen ist, hat die Mama gesagt, lass es lieber. Also. Und dann kam man auch in die C-Jugend und dann ging das Stiefelsaufen los. Also wir hatten dann auch bei uns die ersten Migranten im Dorf, das muss man sagen, es waren zwei Türken, zwei Brüder und dann gab es noch zwei Spanier, das waren Zwillinge und die waren auch in der Mannschaft und das waren aber Typen, die waren halt 2 Jahre weiter, also vom Feeling her und die konnten Stiefel saufen und ich war immer der Idiot, der dann auch zahlen musste, weil wer das Stiefel saufen kennt, also einer und dann trinkst du immer bis an die Stelle, wo dann der Nächste das Ganze ins Gesicht kriegt und so war es immer und dann kam ich einmal betrunken nach Hause und hat Mama gesagt, du bleibst daheim.
Also okay. So,
Fußball ist gestorben.
Das Ende der Fußballkarriere hat sich also dann letztlich vor der Mitgliedschaft in der Jungen Union bewahrt, kann man zusammenfassend sagen. Ja. Was denken Sie denn, haben Sie über Politik schon als Kind oder Jugendlicher gelernt, dadurch, dass der Vater Bürgermeister war? Weil ich denke, da kriegt man schon auch einiges mit, ne?
Ja, wobei Kommunalpolitik ja wirklich anders abläuft. Das muss man wirklich sagen. Da steht dann einer vor der Tür und brüllt, 3 Meter vor der Grenze weg! Und ich wusste ja, 3 Meter von der Grenze weg. Und dann ging es darum, dass der Nachbar 3 Meter von der Grenze weg muss. Und ich wusste überhaupt nicht, um was es geht. Es ging ja um wirklich ganz konkrete Entscheidungen. Um die große Politik ging es bei uns zu Hause überhaupt nie oder selten, sage ich jetzt mal. Das hat mich auch damals noch gar nicht so interessiert. Und das ist dann erst später gekommen, so ein bisschen. Also
wie viel später?
Also ja,
wann haben Sie gemerkt,
mich interessiert Politik? Ich habe viel katholische Jugendarbeit gemacht. Ich war Diözesanleiter der KJG bei uns in der Diözese und habe mich dann mit der Dritten Welt beschäftigt. Also es gab damals so große Projekte mit Peru, wo man sich mit beschäftigt hat und auch mit Terrorismus. Damals schon der Leuchtende Pfad war damals schon eine starke Terrororganisation in Peru und Chile. Und damit habe ich mich beschäftigt, da habe ich mich eingearbeitet, habe ich auch noch Vorträge gehalten und irgendwie hat mich das dann gepackt, irgendwie da diese Gerechtigkeitslücke, die es da auf der Welt schon damals gab. Und dann kam der Umweltschutz auch damals stark auf, das Waldsterben und weiß ich was alles, was es für große Themen gab. Und das hat mich dann irgendwann gepackt. Ja.
Was sagt denn Ihr Vater, der ja der CDU treu geblieben ist, wenn er Sie heute auf der Kabarettbühne erlebt, wie Sie sich über Politiker lustig machen?
Ja, wobei man eins sagen muss, ich mache mich ja über Politik überhaupt nicht mehr lustig. Also Politiker kommen im Programm gar nicht mehr vor. Also ich glaube, der Name Merkel fällt 2-mal im ganzen Abend und darum geht es auch gar nicht mehr. Mir geht das schon mehr um die Themen an sich. Und das ist vielleicht der größte Erfolg, den ich haben konnte. Ich habe meinen Vater überzeugt, dass ich recht habe. Ja, also das ist wirklich so, also ich muss rechnen, dass mein Vater auch hoch an mit über 70, dass er nochmal die Flexibilität bewiesen hat und gesagt hat, ich lass mal auch an was mein Weltbild nochmal was ran und überdenke das nochmal und er sagt, du hast in vielem Recht, was du sagst. Also das und mir geht's auch gar nicht ums Recht haben, mir geht es ja nur darum, dass man darüber diskutieren kann und dass man auch das in sich reinlässt und sagt, es gibt sowas wie eine andere Sichtweise auf die Dinge. Das hilft uns schon viel weiter, wenn man das mitfühlen kann oder diese Empathie beweisen kann gegenüber dem anderen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Ein Ausschnitt aus seinem Programm Hoffnungslos optimistisch.
Man spricht als Schüler mit einem Lehrer über all die wunderbaren Möglichkeiten, die das Leben bietet und sieht den Lehrer vor sich, der von all diesen schönen Möglichkeiten keine ergriffen hat, sondern Lehrer geworden ist. Bitte. Das tut den Lehrern auch weh. Lehrer, die ein Discman für ein Wunderwerk der Technik halten, während sich der Schüler schon mit seinem Smartphone in den Herzschrittmacher vom Lehrer eingeloggt hat, um so wenigstens für ein paar Minuten Spannung im Unterricht zu sorgen.
Christoph Sieder, Ihre eigene Kindheit in Niedereschbach war noch weit vom Smartphone entfernt. Sie sind es heute immer noch, haben Sie ja gesagt. Aber haben Sie damals auf andere Weise für Spannung im Unterricht gesorgt? Sprich, hatten Sie bereits als Schüler Unterhalterqualitäten?
Ich habe es versucht, aber ich hatte das große Glück und da bin ich heute vielleicht sogar ein bisschen dankbar, dass es noch einen größeren Klassenkasper gab in der Klasse und der einfach noch verrückter war und ich dann sozusagen auch die Rolle des Beobachters ein bisschen einnehmen konnte und ich habe von dem auch bis heute was gelernt damals schon.
Was ist aus dem geworden?
Nix. Okay. Er ist Lehrer oder nein, ich weiß es nicht. Also es ist, ich weiß noch, wer das war und ich weiß, dass er mal beim Otto-Versand gearbeitet hat. Also, aber jetzt weiß ich nicht mehr genau. Also wir hatten viel Spaß in der Schule, das gebe ich auch zu. Wir kamen vom Land, wir mussten 10 Kilometer fahren und wir hatten noch eine ganze Busfahrt und wir haben zu dritt diesen Bus dann unterhalten auch. Also da ging es richtig ab. Bis im Winter kann ich mich erinnern, wenn der Bus dann morgens in die Schule fahren musste und der hatte Vorderradantrieb und sobald der Berg kam und wo es glatt war, alle Schüler hinten in den Bus rein und der kam vorne so ein bisschen hoch und dann... Und dann mussten wir, die ersten 2 Stunden sind gelaufen. Ja. Und so.
Waren Sie denn ein guter Schüler?
Ja, also ich habe...
Sie können es ruhig zugeben.
Nee, ich war gut. Also ich war aber auch nicht gut. Irgendwie, ich kritisiere das Schulsystem ja zu Recht auch, also weil ich mich da auch nicht wirklich wiedergefunden habe. Ich habe mich dann dem gefügt und ich konnte mich dem auch fügen, obwohl ich es nicht genossen habe. Ich fand andere Sachen, ich fand die Theater-AG toll und wir hatten eine Literatur-AG und so Sachen, die haben mich mehr oder das Ganze drumherum. Ich war Schulsprecher und habe dann diese ganze Abi-Feier und einmal im Jahr gab es eine Theateraufführung und eine Karnevalsaufführung auch, wo wir Lehrer zu Grabe getragen haben, die im Laufe des Jahres missgebaut hatten oder uns auf die Nerven gegangen sind und das hat mich viel mehr interessiert. Also da habe ich viel mehr Zeit investiert.
Ich glaube, Sie haben ein Einser-Abi gemacht, ne?
Ja, aber auch nur mit Glück.
Egal, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann bei Ihren Eltern für wahre Begeisterungsstürme gesorgt hat, als Sie nach dem Abi mit einem Straßenzirkus Lila Karotte durch die Gegend gezogen sind. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Ja, das hat mich halt getrieben. Also ich habe ja katholische Jugendarbeit gemacht und habe da auch mal so Kurse organisiert, also auch so Kreativkurse und da war unter anderem mal so ein Pantomimenkurs dabei und wenn nicht genug Teilnehmer waren, habe ich selber mitgemacht und da hat der Lehrer damals gesagt, was du da machst, ist irgendwie spannend, das sieht gut aus oder da ist irgendwas, mach das mal weiter und so habe ich halt dann angefangen, da für mich privat dann jonglieren gelernt und mit dem Diabolo und was man halt so macht und da war ich schon so ein bisschen ehrgeizig und habe das dann auch so gemacht, dass es einigermaßen nach was aussah und da habe ich halt Kollegen getroffen, die halt Ähnliches vorhatten und dann sind wir da einmal um den Bodensee, der Bodensee war nicht weit und da sind wir dann einmal rumgezogen und das war, dann hat das Spaß gemacht und dann bin ich mit einem Kollegen mal nach Frankreich gefahren und sind da über die Straßen gezogen und das, ja, da habe ich dann so die ersten Spuren mir verdient und habe gemerkt, das ist ein Leben, was ich ganz spannend finde.
Als Sie Ihren Eltern gesagt haben, ich werde Pantomime studieren, waren die da schon aufs Schlimmste gefasst oder war das trotzdem noch ein Schock für die?
Ach ja, die Eltern versuchen, mein Vater hat es mir dann versucht, das so ein bisschen im Guten auszureden erstmal. Es kam, also man muss sich ja dann bewerben bei diesen Schulen und ich habe mich dann auch bei einer Schule in der Schweiz beworben, das Scuola Teatro Dimitri, also Dimitri, ein bekannter Pantomime, der eine Schule hat, da im Tessin. Und da habe ich mich beworben und bin da auch 3 Tage gewesen zur Aufnahmeprüfung und habe das nicht bestanden. Und kam dann dieser Brief und der Vater nimmt mich dann so in den Arm und sagt, ja komm, dann gehst du halt doch zur Bank. Ja? So, oder ja, machst was Richtiges, wie es halt früher bei uns hieß, dann machst du halt was Richtiges. Ja? So und ich wusste aber damals schon, ich hatte mich dann bei der Volkwang-Hochschule schon beworben und dachte, also das probierst du noch. Ja? Und das war auch wirklich, ich habe mich nur bei den 2 beworben und wenn das mit der Volkwang nicht geklappt hätte, dann hätte ich das auch wahrscheinlich nicht gemacht.
Ja? Wie haben Sie es ausgehalten, 4 Jahre zu schweigen?
Schwer. Also ich war damals schon jemand, der gerne geredet hat, auch auf der Bühne gerne geredet hat. Ich habe aber gemerkt, dass es um da was Essentielles geht. Das habe ich kapiert. Ich kam ja wirklich vom Land. Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich habe diese Aufnahmeprüfung, das muss ich auch immer wieder betonen, nur bestanden, weil ich in der Jugendherberge übernachtet habe und da mit mir jemand übernachtet hat, der schon ein bisschen Ahnung hatte, worum es geht bei Pantomime. Ich wusste nichts und der hat mir gesagt, so musst du das und machst du das. Und den haben sie nicht genommen und mich haben sie genommen. So ist es am Ende gelaufen und es war ganz blöd gelaufen, stand ich dann da und war der genommen war. Und dann habe ich mich da 4 Jahre durchgekämpft und das war auch körperlich sehr anstrengend, muss man sagen, weil man muss erstmal auch 2 Jahre gehen, erstmal drauf, bis du eigentlich auf Null bist. Es gibt so einen Satz, der heißt, wenn du auf die Bühne gehst, musst du ein leeres Blatt Papier sein. Das heißt, es darf da noch nichts geschrieben stehen. Also, sondern du kommst erstmal mit den Leuten zusammen, entwickelst du die Geschichte dann sozusagen. Ja, und das hat auch eine körperliche Seite, dass ich als Körper erstmal in eine Neutralposition komme. Aber der Körper ist ja da schon 19 Jahre belastet worden man hatte schon Körperhaltung und die muss man erstmal alle rauskriegen. Und das dauerte dann 2 Jahre, bis ich so weit war, dass es dann auf Null war. Und dann habe ich so ein bisschen was verstanden, worum es überhaupt geht in dem Ganzen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wie immer, wenn wir Publikum haben, gibt's auch Fragen unseres Publikums an unseren Gast und Fragen, die uns die Hörer bereits im Vorfeld gemailt haben. Ich lese jetzt mal einige vor. Birgit Schneider aus Haxheim möchte wissen, was halten Sie davon, antike Statuen zu verhüllen?
Das geht um den Besuch, oder was?
Um
was?
Es geht um den Besuch des iranischen Präsidenten im Vatikan, wo aus Rücksicht auf seine Gefühle die antiken Statuen verhüllt wurden.
Ich finde diese Diskussion irgendwie so irrelevant. Ich finde das total an der Sache vorbei. Lass uns über die wichtigen Dinge diskutieren. Also wenn einer meint, er müsste das verhüllen und er meint, er müsste das zum Grund machen, um ein Eklat oder nicht Eklat oder so. Lass uns über die wichtigen Dinge im Leben diskutieren und nicht, ob was verhüllt ist oder nicht verhüllt. Ich finde allgemein, dann sind wir wieder beim Thema Religion überschätzt. Irgendwie, ich glaube, bin der festen Überzeugung, dass die Welt ohne Religion oder mit weniger Religion eine bessere und eine friedlichere am Ende wäre. Und das heißt nicht, dass wir keinen Glauben haben, auch um das nochmal zu sagen. Also viele glauben dann sofort, ich kritisiere den Glauben an sich. Ich glaube aber, dass jeder das glauben sollte, was er will, aber dass man das halt nicht zu einer Institution macht und für andere auch dann machen muss und dann dieser Selbstherrlichkeit, die man dann hat und sagt, unsere Religion ist die allerbeste und die anderen sind alle schlecht und die kommen nie in den Himmel und weiß ich was und die werden in der Hölle schmoren. Das finde ich alles so irrelevant. Also letztendlich zählt für mich das Menschliche und jemand, der mir gegenübersteht, ist ein Mensch an sich. Und wenn der meint, dass er nicht in den Raum treten will, in dem irgendwelche nackten Engelchen von der Decke hängen, dann soll er halt draußen bleiben.
Marcella Höll aus Wörstadt fragt, wenn eine Fee käme und Sie hätten drei Wünsche frei, welche wären das?
Oh, ich habe den Anfang der Frage.
Wenn eine Fee käme und Sie hätten drei Fee. Wünsche frei, was wären das für Wünsche?
Ja, also da, gut, der erste Wunsch, nochmal 10 Wünsche. Ja, man muss es ja realistisch sehen, wenn ich schon die Möglichkeit habe. Nee, ich bin eigentlich relativ zufrieden, also das muss man wirklich sagen. Also auch das wird immer wieder gedacht, dass wenn man das System so kritisiert, dass man dann irgendwie total unzufrieden durch die Welt läuft. Ich habe für mich natürlich auch eine Art des Lebens gefunden, die ich für mich wirklich ganz gut finde und interessant finde. Ich bin auch sehr dankbar um meinen Job zum Beispiel. Viele finden das anstrengend und durch die Welt reisen und im Hotel übernachten und sagen, aber ich kann mir nichts Besseres vorstellen, also für mich. Und ich weiß, dass es für viele andere vielleicht wahnsinnig anstrengend wäre. Wenn meine Frau manchmal mitfährt, dann ist die total fertig, obwohl die nicht mal auf der Bühne steht dann abends, sondern ja. Und dann sagt sie, wie hältst du das aus? Und ich sage, ja, es ist doch toll. Und ja, ich nehme da was mit. Und deshalb bin ich wahnsinnig wunschlos glücklich. Also ich würde mir natürlich, wenn ich jetzt für alle was wünschen würde, würde ich mir natürlich am Ende eine gerechtere Welt wünschen. Also so platt das klingt, wäre das ein Wunsch, wo ich glaube, das würde uns allen weiterhelfen.
Voigt Ludwig aus Mainz sagt, Sie bekommen oft in der Künstlergarderobe regionale Spezialitäten serviert. Was war das Schlimmste, was Ihnen da serviert wurde?
Ja, also ich erzähle das im Programm, also das muss man kurz ausholen, dass ich sage, dass gesunde Ernährung, ich erzähle über gesunde Ernährung, dass das für uns auf Tour wahnsinnig schwierig ist, weil man unterwegs auf was trifft, was gesunde Ernährung wirklich sehr zuwiderläuft. Und das sind regionale Spezialitäten. Und dann erzähle ich, was es in allen Regionen in Deutschland alles so gibt. Unter anderem erzähle ich, ein nordhessischer Veranstalter, der den Künstlern zur Gewohnheit gemacht hat, ihnen einen Ring Aale Wurst mitzugeben. Ich hoffe, ich spreche das jetzt aus richtig. Also Aale Wurst oder für alle, die Deutsch können, Aale alte Wurst. Ja, und das ist alte Wurst und die heißt halt alte Wurst und das ist so ein Wurstring, das ist so eine Hartwurst und die wird einem in der Hand gedrückt und ich bin Vegetarier. Und dann stehst du mit dieser alten Wurst auf der Bühne und sagst vielen herzlichen Dank, toll, weil du willst dem ja auch ein gutes Gefühl geben. Und dann erzähle ich aber, dann aber vorsichtig sein und diese Wurst nicht allzu euphorisch loben, weil sonst kann es sein, dass du auf dem Parkplatz stehst, gerade wegfahren willst und dann kommt er und drückt dir noch eine Aale Wurst in die Hand, weil man so gelobt hat. Und dann liegt diese Wurst bei mir und dann erzähle ich die Geschichte, wie die im Kofferraum, unten im Beifahrersitz, liegt die unten drin irgendwie und durch die Heizung gibt es dann so einen Geruch im Auto. Und dann wurde ich nachts angehalten von der Polizei und der Führerschein Fahrzeugpapiere und dann sagt er noch, was muffelt bei Ihnen so im Auto? Und da sage ich, Aale Wurst, wollen Sie ein Stück? Und dann sagt er, führen Sie Drogen mit sich? Sage ich, nee, Wurst. Und dann sagt er, wollen Sie mich veräppeln? Aussteigen bitte, da lassen wir mal einen Drogenspürhund durchs Auto. Und dann sage ich, 10 Minuten später war ich auf der Autobahn wieder unterwegs, ohne Strafmandat. Der Spürhund hatte sich geweigert, das Auto zu betreten.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wer sagt, der Deutsche Kleinkunstpreis sei der Höhepunkt Ihrer Karriere gewesen, der irrt. Sie waren schon mal viel weiter oben. 2004 haben Sie den Kilimanjaro in Tansania bestiegen. Wie kam das?
Ja, das war, man braucht halt manchmal Herausforderungen, dann auch körperlicher Art. Und man hat auch im Leben manchmal Krisen und Barbara hatte man so eine Lebenskrise oder ich hatte eine und habe dann gedacht, was könntest du machen? Und das war schon so ein Traum. Man hat ja manchmal so, ich weiß nicht, ob das alle machen, aber manchmal schneide ich mir aus der Zeitung irgendeinen Artikel aus und das war so eine Reportage über eine Kilimanjaro-Besteigung und ich fand das so wahnsinnig spannend und habe mir das ausgeschnitten und das kommt dann bei mir am Schreibtisch, habe ich so eine Klatte und da kommt das dann rein und da liegt das dann, das sind dann vielleicht sozusagen Zukunftsträume oder und dann denkst du so, jetzt ist es mal Zeit, an diese Klatte zu gehen und da habe ich diesen Kilimanjaro-Traum mir erfüllt. Der dann einfach auch wahnsinnig anstrengend war, das muss man auch dazu sagen, und alles andere als schön, und es hat geschneit und ich habe nichts gesehen, und man hat dann das Gefühl, dass man oben auf dem Gipfel steht und man konnte 20 Meter weit sehen. Ich habe gerade die drei anderen, mit denen ich oben war, die habe ich noch gesehen und mir war schlecht. Ich habe da in die Ecke gekotzt da oben.
Okay, klingt nach echtem Lebenstraum. Ja. Die Afrikaner nannten sie danach schwäbische Giraffe. War das ein Kompliment oder eher nicht?
Nee, das ist uns irgendwann aufgefallen, dass die Afrikaner halt jedem Weißen einen Tiernamen geben. Also und dann haben wir irgendwie gemerkt, ich war mit einer norwegischen Truppe da oben. Ich habe übers Internet dann eine Truppe gesucht. Man kann da nicht alleine hoch. Man muss dann sozusagen eine Expedition buchen und man muss auch vor Ort mit einem afrikanischen Büro muss man das nochmal klar machen, dass man da überhaupt, das ist Naturschutzgebiet. Und da war ich mit Norwegern oben und da war dann der Lion und der Panther und der Leopard, und irgendwann hörte ich das ständig vom The Giraffe, die Rede war. The Giraffe. Ja, und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich das bin. Und dann habe ich gedacht, ja klar, die Giraffe, wer soll ich sonst sein? Ich war der Längste, der Dünnste da irgendwie. Und die Giraffe ist aber ein tolles Tier dann. Also inzwischen bin ich sehr froh mit diesem Namen.
Aber Sie sind, glaube ich, eher ein sportlicher Typ auch tatsächlich, ne?
Ja, und die Giraffe ist aber auch von der Bewegung her ein tolles Tier. Und auch im Dschungel hat die kaum Feinde, weil alle haben Respekt vor der Giraffe. Also selbst ein Löwe würde nie eine Giraffe anfallen, ja, wenn die einmal loslegt und ausholt. Und trotzdem friedlich, ja. Mhm. Also die rupft da ihr Kraut da oben und sagt, alles gut hier oben, ne? Macht ihr da unten.
Was ihr wollt, passt also ganz gut zu Ihnen. Mit dem Sportlich habe ich deshalb gefragt, weil Sie bei den ganzen Preisen und Auszeichnungen, die Sie auf Ihrer Homepage aufgelistet haben, unter anderem die Ehrenurkunde der Bundesjugendspiele, die Sie mal gekriegt haben, auch mit aufgeführt haben. Das scheint für Sie ja ein nachdrückliches Ereignis gewesen zu sein.
Wir wollen nicht übertreiben, es ist die Siegerurkunde nur gewesen.
Ach so.
Da spricht auch gleich eine Enttäuschung mit, dass es zur Ehrenurkunde nicht gereicht hat. Leichtathletik war ich nie so toll, und wenn man dann gerät, Tonnen hatten, war ich noch schlechter, irgendwie, also Barren und Reck, und das ist mir alles noch in Erinnerung, wie man da hing und dann wie so ein Sack, und dann hieß es Felgaufschwung und dann ja, so, und ich war damals schon schmächtig und hatte keine Muskeln und so, aber heute bin ich ein großer Sportfan, weil ich habe das Gefühl, als Ausgleich zur geistigen Arbeit ab und zu mal laufen zu gehen oder eine Runde Tennis oder,
tut gut, ne? Aber es gibt auch nach wie vor Sportarten, mit denen Sie, glaube ich, nicht so viel anfangen können.
Nordic Walking! Wenn ich so jemanden treffe, dann sage ich, na, Ski vergessen, hä? Meist Frauen Mitte 40 dann mit solchen Brillen, wegen dem Fahrtwind, ja, oh. Und die Industrie hat sich was Neues überlegt, nach Nordic Walking kommt jetzt ja Nordic Cycling. Nur mit dem Fahrradlenker in der Hand, hä?
Also Nordic Walking oder Nordic Cycling ist offensichtlich nicht so Ihr Ding. Gibt es noch andere Sportarten, die Sie schrecklich finden?
Nee, ich bin dann wirklich ein großer Sportfan. Also das ist, das, was ich kritisiere auf der Bühne, das sagt man ja oft, das muss man ja auch irgendwo lieben. Und deshalb hat man da auch eine Affinität dazu. Und ich kann das sehr genießen. Ich gucke auch gern Fußball zum Beispiel im Fernsehen oder so. Das ist für mich eine super Entspannung. Also wenn ich 2 Stunden gearbeitet habe und dann mich volle Glotze hänge und irgend so ein Bundesligaspiel oder geil, toll.
Und ich habe herausgefunden, Sie sind auch ein begeisterter Tennisspieler. Wie oft spielen Sie?
Also einmal die Woche, wenn ich das schaffe mit einem Kollegen in Köln, das kriegen wir auch meistens hin. Wenn wir nicht beide so viel auf Tour sind, dann kriegen wir das hin. Und
sind Sie gut?
Ja, also ich würde sagen, die Kerber hat wenig Chancen gegen mich, aber okay. Ich wollte es jetzt nicht so offen sagen. Ne? Wenn Sie das jetzt so ansprechen, natürlich irgendwie
dann
bin ich.
Können Sie die Bescheidenheit auch ablegen.
Ich habe auf die Karriere verzichtet zugunsten des Kabaretts einfach, muss man sagen.
Wir danken Ihnen. Ich habe aber jetzt noch ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich dachte nämlich, ich schenke Ihnen ein Tennis-Outfit, mit dem es mit dem Sieg sicherlich klappt. Ich muss hier mal kurz in die Tasche greifen. Ich habe hier erstmal ein Tennisshirt, das können Sie mal ausbreiten, im Leuchten SWR1, gelb für Sie, mit Totenschädel drauf und 2 gekreuzten Tennisschlägern statt Knochen. Das schüchtert, denke ich, erstmal jeden Gegner ein. Und um noch furchterregender zu wirken, ich gebe es Ihnen mal rüber, habe ich noch diese 4 Masken für Sie, diese 4 Gesichtsmasken, die Sie wahlweise aufziehen sollen. Das sind die Gesichter der 4 weltbesten Tennisspieler, Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray und Novak Djokovic. Viel Spaß damit.
Vielen Dank, damit trete ich heute Abend beim Unterhaus-Festival im Frankfurter Hof auf, glaube ich. Da wird der Kollege aber gucken, wenn ich so auftrete.
Wird das alle tun. Danke, dass Sie hier waren.
Wow.
Alles Gute.
Vielen, vielen Dank, Leute. Danke euch.
Und das war's schon wieder für heute, Leute. Nächste Woche zu Gast am Fasnachtssonntag ist Piet Glocke, ein Mann, der fest davon überzeugt ist, Kühe grasen nicht, sie sprechen mit der Erde. Und wie immer gibt's Leute von 10 bis 12. Ich sag tschüss für heute, Ihnen einen schönen Sonntag noch.